Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 22. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Weltweit immer noch 3,7 Milliarden Menschen ohne Internetzugang. Deutschland rutscht im Innovationsvergleich weiter ab. Outfittery gibt's jetzt auch für Frauen. About You hat mit seiner Fashion Week 1 Milliarde Kontakte erreicht. Und der türkische Präsident Erdogan erklärt Bitcoin den Krieg. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder ein Debüt. Ich freue mich sehr, Katharina Neuhaus ist bei uns, Investmentmanagerin bei Vorwerk Ventures. Ja, und wir haben drei richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, es gab die größte Series B Finanzierungsrunde in Europa aller Zeiten. Und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen. Wir haben auch relativ ausführlich gesprochen über die neue Finanzierungsrunde von AirUp. Das ist ein Getränke-Startup, habt ihr bestimmt schon gehört, startet gerade ziemlich durch. Und wir haben gesprochen über den neuen Fonds von Hardcore. Ja, und so kam es, dass wir relativ ausführlich gesprochen haben, relativ lange, wahrscheinlich das längste Gespräch, das wir je geführt haben im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber ich kann es euch versprechen, es lohnt sich. Von daher bleibt dran, es geht auch gleich los nach den Nachrichten. Ich möchte nur noch mal kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Dr. Nelson Holzner. Er ist der CEO und Co-Founder von Modify. Ja, das ist ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen abgeschlossen hat. Ein ziemlich spannendes Unternehmen. Was macht das Unternehmen überhaupt? Es geht um den Bereich Buy Now, Pay Later, aber im B2B-Sektor. Der ist ja bis jetzt relativ wenig durchdrungen und genau darum geht's bei Modify. Das Unternehmen hat eine ziemlich starke Traction, ist sehr global aufgestellt, von daher ein sehr spannendes Gespräch. Und bei uns nochmal zu Gast Lukas Zörner. Er ist Chief Product Officer bei Penta. Wir hatten ja neu schon das Gespräch im Rahmen der Finanzierungsrunde. Und Lukas hatte damals ja erzählt, dass man bei Penta einen sehr cleveren Ansatz gefunden hat zum Thema virtuelle Mitarbeiterbeteiligung. Und das fand ich so interessant, da haben wir nochmal zu gesprochen. Ist für jeden interessant, der ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern führt, das von externen Investoren finanziert wurde. Und das ist wahrscheinlich für jeden interessant, der oder die ein Unternehmen führt, bei dem eine Art ESOP möglich wäre. Also das heißt, in der Regel ist es ja, wenn ein Unternehmen an Wert gewinnt, ja durch externe Finanzierungsrunden zum Beispiel oder eben einfach im Laufe der Zeit. Und wenn man da wissen möchte, wie man seine Mitarbeiter beteiligt, darum geht es nachher. Ist also ein Fachgespräch, aber Lukas ist da wirklich genau der richtige Ansprechpartner. Ist super spannend und ja, und ich glaube, die haben das genau clever gelöst. Also so ein bisschen vorbei an dem ganzen Problem, was hier Olaf Scholz gerade verursacht hat, indem er ja auch die Vorschläge sowohl vom Bundesverband Deutsche Startups als auch von der CDU nicht richtig gehört hat. Also ihr habt das ganze Drama ja mitbekommen. Hier, wie gesagt, eine Alternative. Das dann ab 14 Uhr in gewohnter Manier. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Anna Dressel. Davor noch kurz die Verbraucherhinweise und danach dann zum allerersten Mal bei uns Katharina Neuhaus, Investmentmanagerin von Vorwerk Ventures.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Yeah, it makes you think about things you couldn't stand losing.
Deutschland rutscht im Innovationsvergleich weiter ab. Laut dem Ländervergleich der UN-Organisation für geistiges Eigentum ist Deutschland beim weltweiten Innovationsranking teilweise dramatisch zurückgefallen. So rutschte Deutschland bei der digitalen Beteiligung der Bevölkerung von Platz 23 im Vorjahr auf Platz 57 ab, bei Digitalangeboten der öffentlichen Verwaltung sogar von Platz 17 auf Platz 59. Deutschland sei zwar bei Patentanmeldungen weltweit führend und zeige auch herausragende Anstrengungen der großen Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, aber im Gesamtranking rutschte die Bundesrepublik von Platz 9 auf Platz 10 ab. Für den Global Innovation Index analysiert die Weltorganisation für geistiges Eigentum die Innovationskraft von 132 Volkswirtschaften. Auf dem ersten Platz liegt dabei die Schweiz, gefolgt von Schweden, den USA, Großbritannien und Südkorea. I guess some women are slow to believe it. Outfittery gibt es jetzt auch für Frauen. Bisher hat der Personal-Shopping-Dienstleister Outfittery seinen Service nur Männern angeboten. Ab Oktober soll sich bei dem Händler jedoch auch Damenmode finden lassen. Bei Outfittery erhalten die Kunden eine persönliche Beratung sowie vorbereitete Outfits von Stylisten zugeschickt. Ein Banner auf der Homepage des Modehändlers lockt für eine Vorabregistrierung mit der Aufschrift »Sei die Erste, die mehr erfährt«. Im Oktober soll es dann offiziell soweit sein und Kundinnen können sich aus dem umfangreichen Pool aus Modemarken persönlich zusammengestellte Stylingboxen erstellen lassen. Neben der persönlichen Beratung durch Stylisten setzt Outfittery dabei auch auf selbstlernende Algorithmen nach den Wünschen und Budgetvorstellungen der Kunden und Kundinnen. About You hat mit Fashion Week 1 Milliarde Kontakte erreicht. Der Fashion-Online-Händler About You hat das kürzlich stattgefundene Mode-Event Fashion Week Berlin vor allem als Content-Marketing-Ereignis genutzt. Dank einer aufwendig inszenierten eigenen Show und zahlreichen Prominenten wie Lena Gerke, Loredana, Lukas Sabbat und vielen mehr konnten laut Unternehmensangaben über 1 Milliarde Kontakte über Medien und Social Media generiert werden. Julian Jansen, Director Content bei About You, zeigte sich gegenüber der Plattform OMR begeistert und bezeichnete die Fashion Week dank einer engen Verzahnung von Laufsteg und Webseite als neues Hero-Format. So konnte man allein durch die Berichterstattung 737 Millionen Kontakte verzeichnen, sowie zahlreiche Kontakte über Influencer und die eigenen Social-Kanäle.
New job?
Ja.
Studie zeigt, worauf Millennials und Gen Z im Job achten. In einer aktuellen Studie von ZenJob wurden die wichtigsten Kriterien und Anforderungen der Generationen Gen Z und Millennials an ihren Job analysiert. Dabei wurde deutlich, dass knapp 75% der Frauen und 60% der Männer angaben, dass sie besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Job und Privatleben legen. Deutlicher war der Geschlechterunterschied beim Gehalt. Für 70,5% der Männer spielt das Gehalt eine wichtige Rolle, ganz im Gegensatz zu den Frauen, wo nur 24,6% das Gehalt als wichtig erachteten. Abwechslung spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit knapp über 50% gaben sowohl Frauen als auch Männer an, dass ihnen vielfältige Arbeitsaufgaben wichtig sind. Auf Digitalisierung legten nur 34,2% der Männer und 17% der Frauen Wert. Außerdem zeigt die Studie, dass Frauen mehr auf Themen wie Diversität, soziales Engagement, Ehrlichkeit und offene Kommunikation fokussiert sind, während die männlichen Teilnehmer offensichtlich mehr Wert auf die Karriere legen. Für die Studie befragt wurden knapp 2000 Vertreterinnen und Vertreter der Gen Z und Millennials.
No Internet.
No.
Immer noch 3,7 Milliarden Menschen ohne Internetzugang. Aus einem aktuellen Bericht einer gemeinsamen Kommission der UNESCO und der Internationalen Fernmeldeunion geht hervor, dass weiterhin eine digitale Kluft zwischen Arm und Reich besteht. Während 87% der Bevölkerung in reichen Ländern Internetzugang besitzen, sind es in den am wenigsten entwickelten Ländern lediglich 19%. Der Bericht besagt, dass es dabei nicht notwendigerweise an mangelnder Infrastruktur liegt. Hierbei liegt das Problem bei der Verfügbarkeit von bezahlbaren Endgeräten, denn das Mobilfunknetz sei meist vorhanden. Als Lösungen schlagen Studienautoren unter anderem Mikrokredite, eine Reduktion von Zollabgaben und eine Verringerung von Patentgebühren vor. Auch könne die Weiternutzung und Erneuerung von entsorgten Endgeräten eine mögliche Option sein. Dahergehend wies die Studie auch auf, dass das Arbeiten im Homeoffice sowie das Lernen im Homeschooling in den unterversorgten Regionen während der Corona-Pandemie nicht möglich war. Mindestens 31% aller Schulkinder weltweit haben nicht die Möglichkeit, über das Internet unterrichtet zu werden. Erdogan erklärt Bitcoin den Krieg. Der türkische Präsident Recep Erdogan positioniert sich mit markigen Worten gegen die Kryptowährung Bitcoin. Vor dem Hintergrund einer starken Inflation sagte Erdogan während eines Meetings mit jungen Menschen aus 81 Provinzen des Landes, wir befinden uns in einem Krieg gegen Bitcoin. Deshalb werden wir unseren Weg weiterhin mit unserem Geld gehen. Das ist unsere fundamentale Identität. In der Türkei hat sich die Inflation den dritten Monat in Folge verstärkt und steuert auf die Marke von 20% zu. Aus diesem Grund sprechen viele Türken ihrem Präsidenten auch das Verständnis für Währungspolitik ab. Die Türkei ist seit Jahren eines der Länder mit der höchsten Verbreitung von Bitcoin und liegt laut einer nicht repräsentativen Umfrage von Statista bei der Bitcoin-Adoption weltweit auf Platz 4, hinter Nigeria, Vietnam und den Philippinen.
Sure, why not? It's free, right?
Gratisangebot von Netflix in Kenia. Der Streaming-Gigant Netflix startet ein kostenloses werbefreies Angebot in Kenia. Die Testversion gibt es vorerst nur für Android und auch die Auswahl an Inhalten ist begrenzt. Das Gratis-Abo umfasse rund ein Viertel der Inhalte, die bei der Bezahlversion zu finden sind. Es sei zudem nicht möglich, Inhalte zum Offline-Schauen herunterzuladen oder an einen verbundenen Fernseher zu übertragen. Für die Anmeldung ist laut Netflix-Ankündigung keine Eingabe von Zahlungsinformationen erforderlich. Der Dienst hofft, damit neue zahlende Kunden anzulocken und die Bekanntheit des Dienstes in Afrika zu steigern. Es bleibt abzuwarten, ob auf Dauer ähnliche Probeabos auch in anderen Ländern kommen werden. Das Gratis-Abo gibt es vorerst jedenfalls nur in Kenia. Zwar hat Netflix auch in der Vergangenheit auf kostenlose Inhalte gesetzt, um neue Kunden anzulocken. Ein wirkliches Gratis-Abo, wie es nun in Kenia startet, ist jedoch neu. WeWork-Aktien werden ab 21. Oktober an der Börse gehandelt. Sofern die Aktionäre der Zweckgesellschaft Bauex Acquisition Corp. in der Abstimmung am 19. Oktober kein Veto einlegen, wird der hochgehypte und anschließend tief gefallene Coworking-Space-Anbieter WeWork bis 21. Oktober seine Fusion mit Bauex abgeschlossen haben. Die Aktien von Bauex werden bei rund 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Dadurch wird WeWork mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Es handelt sich bereits um den zweiten Börsenversuch WeWorks. Das Unternehmen hatte im Jahr 2019 bereits kurz vor einem Börsengang gestanden, damals zu einer deutlich höheren Bewertung von fast 47 Milliarden Dollar. Der geplante Börsengang wurde dann aber aufgrund wachsender Kritik am exzentrischen Managementstil des WeWork-Gründers Adam Neumann abgesagt, der schließlich das Unternehmen verlassen musste. Wie aus dem aktuellen Börsenprospekt hervorgeht, hat WeWork im letzten Jahr einen Verlust von 3,2 Milliarden Dollar verzeichnet.
Yeah, I have an app for that.
I love apps.
PayPal führt neue App ein. In einer Pressemitteilung hat der Zahlungsdienstleister PayPal eine rund erneuerte App angekündigt. PayPal-Nutzer sollen nun mit einer neuen Übersicht den vollen Überblick über das aktuelle Guthaben oder ihre Ratenzahlungen behalten. Eine Kategorie namens Wallet lässt vermuten, dass Kryptofunktionen nun auch für deutsche Kunden verfügbar werden. Diese führte PayPal im August bereits in Großbritannien ein. Im Bereich Zahlungen kann per QR-Code kontaktlos bezahlt oder internationale sowie private Geldsendungen getätigt werden. Außerdem wird der bekannte Moneypool am 8. November eingestellt. Hier findet man nun als Erneuerung unter Zahlungen das Generosity Network. Dies ermöglicht das Erstellen von Spendenaktionen für sich selbst, aber auch für größere Kampagnen. Wir freuen uns, die neue PayPal-App vorzustellen, mit der unsere Kunden ihre alltäglichen Ausgaben selbst in die Hand nehmen können, sagt Dan Schulmann, CEO von PayPal. Die Veröffentlichung wird in den kommenden Wochen erfolgen.
It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? It's time to stop!
China setzt nun auch Kinderlimit für TikTok. Erst Ende August hatte die Regierung in Peking die Nutzung von Online-Spielen für Minderjährige unter 18 Jahren auf 3 Stunden pro Woche beschränkt. Nun folgen neue Maßnahmen für den Kurzvideodienstleister TikTok. Kinder unter 14 dürfen TikTok, welches in China Douyin heißt, nur noch 40 Minuten pro Tag nutzen. Eine komplette Sperrung der App gibt es zwischen 22 und 6 Uhr. Kinder müssen sich laut Heise und South China Morning Post mit Hilfe der Eltern mit ihrem echten Namen und Geburtsdatum in TikTok bzw. Douyin registrieren und gelangen dann in den Kindermodus. Die Regulierung der Regierung in Peking soll dazu dienen, die Inhalte der Kinder zu kontrollieren und ihre Leistungsfähigkeit in der Schule zu steigern.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Autos mit blauem Wasserstoff sind schädlicher als Dieselmotoren. Das fanden Experten der Universitäten Stanford und Cornell in einer Studie heraus. Demnach sei die Belastung für das Klima sogar um rund 20% höher, als wenn man direkt mit Kohle oder Erdgas heizt. Nach Kooperationen mit Ferrari bis Marvel erhalten Spieler des populären Survival-Shooters Fortnite ab sofort die Möglichkeit, ihre virtuellen Charaktere in Outfits des Luxusmodehauses Balenciaga einzukleiden. Zur Auswahl stehen Modeaccessoires wie T-Shirts und Hoodies, mit denen die Spieler künftig in die virtuelle Schlacht ziehen können. Parallel wird die Modelinie auch im echten Leben gelauncht. Hier kostet ein weißes Hemd mit Aufdruck beispielsweise knapp 800 Euro. Der Cloud-Telefonie-Provider Zipgate strukturiert um und legt seine verschiedenen Plattformen zusammen. Mittelfristig sollen alle Kunden der Produkte SIM-Quadrat, Zipgate Basic und Zipgate Team automatisch auf der neuen Profi-Plattform zusammengeführt werden. Diese neue Komplettlösung hört dann nur noch auf den Namen Zipgate. Der Supermarkt-Discounter Aldi testet erstmals einen kassenlosen Laden, in dem Kunden einkaufen können, ohne anschließend an der Kasse bezahlen zu müssen. Dabei müssen die Kunden beim Betreten des Ladens mit einer Smartphone-App einchecken, während Kameras und Sensoren aufzeichnen, welche Waren entnommen wurden. Beim Verlassen des Ladens erhält die Kundin oder der Kunde die Rechnung per App. Kleiner Kommunikationsfauxpas bei Amazon. Der Technologieriese Amazon hat für den 28. September ein Event angekündigt, bei dem die neue Hardware vorgestellt werden soll. Dabei wurde indirekt versehentlich verraten, dass dabei auch ein neuer Kindle Paperwhite vorgestellt wird, denn auf den Webseiten des Online-Kaufhauses in Kanada und Mexiko ist parallel die Beschreibung der nächsten Generation des E-Book-Readers aufgetaucht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 22. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Also, ich freue mich total. Wir haben eine Premiere heute wieder. Katharina Neuhaus ist hier, Investmentmanagerin von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
Hallo Jan, ich freue mich sehr, bei euch zu sein das erste Mal.
Ja, ich freue mich auch total. Also ganz, ganz großartig. Und ich habe mir gerade im Vorfeld, wir müssen noch mal ein bisschen über euch sprechen, über Vorwerk Ventures, denn ich habe mir euer Portfolio gerade nochmal angeguckt auf Crunchbase und habe gesehen, ich hatte unglaublich viele eurer Portfoliounternehmen schon bei mir im Podcast. Das hat, also daran sieht man, wir versuchen ja hier mal Qualität zu liefern, daran sieht man scheinbar, da haben wir einen ähnlichen Blick drauf. Also wir hatten hier schon 8Me, Planted Foods, Everdrop habe ich gesehen, Otto Nova, HelloFresh Go, das war so jetzt die der letzten Monate hier. Also was ist denn die Klammer dieser ganzen Unternehmen bei euch?
Ja, ist eine gute Frage. Und ich glaube, erstmal würde ich sagen, ich freue mich natürlich, dass da so viele Themen sind, die auch ihr spannend findet. Wir sind ja wirklich leidenschaftlich, gerade im Consumer-Bereich, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch die Klammer, die man setzen kann. Also wenn du uns als Fonds anschaust, wir sind jetzt ja seit 2019 unabhängig und haben einfach eine starke Leidenschaft für alles, was, ich sag mal, unter Consumer Tech fällt, aber auch eben Enabling Technologies und investieren da in der Regel zwischen 1 und 10 Millionen Euro initial, wahrscheinlich eher on the lower end im Durchschnitt, aber finden da eben alles spannend. Also ich beschreibe es immer so, alles spannend, was eigentlich das Leben des Konsumenten oder des Patienten oder des Nutzers eben in irgendeiner Form besser macht, schöner macht, aber auch vielleicht auch selbstbestimmter macht. Und das heißt, dass wir auch dementsprechend nicht nur B2C-Themen machen, wie man vielleicht jetzt denken könnte, sondern eben auch viele Themen haben, die beispielsweise eine B2B2C-Route haben. Also wenn ihr euch jetzt ein Sharpest anschaut, 8Me oder jetzt neulich auch Tikito, auch ein neues Investment bei uns, das sind alles eigentlich Ventures, die keine typische B2C-Route haben. Obgleich wir das natürlich auch besonders spannend finden und die Mehrheit in unserem Portfolio wahrscheinlich auch da angesiedelt ist. Also demzufolge freue ich mich natürlich auch dann immer, wenn Leute auf uns zukommen, proaktiv, also vielleicht auch generell alle, die eine Leidenschaft für Startups haben oder eben einhergehend Teil des Venture-Ökosystems werden wollen oder sind. Da sind wir natürlich immer offen für Gespräche und wir freuen uns, wenn wir angesprochen werden. Genau, aber freut mich schon mal, dass auch du auf uns aufmerksam geworden bist und da so viele Themen auch schon im Detail kennst. Das freut mich sehr.
Ja, sogar der Norbert Mouchon von euch war ja sogar auch mal bei uns im Podcast mit dem David Löwe zusammen von Everdrop. Da haben wir damals über die Finanzierungsrunde gesprochen. Ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen, also Everdrop jetzt. Du hast gerade gesagt, ihr seid unabhängig seit 2 Jahren. Vielleicht da nochmal kurz zur Einordnung. Vorwerk Ventures, der Name sagt es ja schon, ihr seid aus Vorwerk herausgegangen. Und Vorwerk kennt man ja, ich glaube, wahrscheinlich durch primär 2 Produkte. Ne? Staubsauger ursprünglich und dann Thermomix. Ne?
Genau, richtig. Also das sind wahrscheinlich so die Core-Produkte. Der Thermomix ist, glaube ich, weltbekannt. Der ist auch, glaube ich, in über 25 Millionen Haushalten mittlerweile. Und der Kobold ist eben auch extrem erfolgreich. Aber nicht nur das, die Vorwerk-Gruppe hat da weitaus mehr. Also unter anderem eine eigene Bank, Ich glaube, eine Kosmetiklinie, es sei denn, die gehört jetzt nicht mehr zur Vorwerkgruppe, gehörte jedenfalls mal dazu. Also ein relativ großes Familienunternehmen, was ja aus meiner Sicht sehr spannend ist. Und bis 2019 haben eigentlich Dirk und Norbert, der, wie du es gerade sagtest, bei euch schon auch Gast war, das eigentlich in Eigenregie geführt und da Investments getätigt. Und dann 2019 sind sie da eigentlich den weiteren Schritt gegangen und haben den Fonds ausgegründet, ein neues Team geheiert. Und dementsprechend sind wir jetzt auch 8 Leute in Berlin, obwohl wir ehrlich gesagt alle querbeet zwischen Österreich, Schweiz, Deutschland und dann auch teilweise irgendwann mal auch in Spanien sitzen. Genau, aber das ist so ein bisschen die Historie, aber sind dementsprechend kein Corporate VC, aber klar, Vorwerk Konzern hat natürlich da wahnsinnige Leistungen vollbracht in der Vergangenheit und ein wirklich sehr starkes Signaling, sage ich mal, im Direct Selling. Deswegen, das ist natürlich nicht zu vergessen.
Genau, und ich glaube, ne, HelloFresh war ja eines eurer Portfoliounternehmen, ist wahrscheinlich das erfolgreichste. Ne? Das ist ja im Prinzip genau das Modell eigentlich, ne? Direct to Consumer. Also das hat sich von außen sofort logisch angefühlt, dass ihr da investiert habt.
Genau, HelloFresh ist, glaube ich, eines der sehr bekannten. Flaschenpost ist, glaube ich, auch nochmal erwähnenswert. Und genau, das hat natürlich super zu uns gepasst. Wir haben auch jetzt eine super starke Affinität für alles, was im Food-Bereich ist. Das sieht man ja auch im Portfolio. Also ich meine, HelloFresh hast du genannt, gehört jetzt nicht mehr zum Portfolio, gehört aber dazu. Und darüber hinaus haben wir Unternehmen wie beispielsweise Aidme, die Kitchen Robotics herstellen und dann gleichzeitig ein Planted, was ein Schweizer Unternehmen ist, was alternative Fleischprodukte herstellt. Also das ist definitiv nochmal so ein Steckenpferd, wo wir alle im Team eine sehr große Leidenschaft für haben. Und genau, dieser Direct-Selling-Approach in einer gewissen Form, den suchen wir natürlich sozusagen 2.0. Wir investieren aber, wie eben schon mal erwähnt, nicht nur in D2C und B2C-Themen, aber definitiv auch.
Und das ist jetzt vielleicht die gute erste Brücke zum ersten Thema. Du hast ja 3 Sachen mitgebracht, die alle sehr spannend sind, muss ich sagen. Und das erste ist Hardcore, ein VC. Das klingt fast so, als könntet ihr euch da so ein bisschen balgen um die Gründer, ne?
Ja, also das würde ich jetzt gar nicht mal sehen. Ich habe es mitgenommen, weil ich es einfach super spannend finde und mich total freue für Hardcore. Also Hardcore ist ja auch ein Fonds, mit dem wir zusammenarbeiten und auch schöne Co-Investments haben, sowohl im alten Fonds als jetzt eben auch im neuen Fonds. Und dementsprechend bin ich da in erster Linie erstmal sehr positiv gestimmt und freue mich darüber, dass wir jetzt, glaube ich, ihren vierten Fonds geraced haben, knapp 200 Millionen US-Dollar, glaube ich. Zusätzlich noch ein Opportunity Fund für meines Wissens nochmal herausragende Portfoliounternehmen, die sie dann weiter unterstützen wollen. Und ich fand das eigentlich aus zweierlei Hinsichten ganz spannend. Nummer eins, dass wir uns natürlich da schon wiederfinden und ich das cool finde, dass es auch andere Fonds gibt, die wie wir einfach super leidenschaftlich für eben Consumer-Themen sind und da auch eben vielleicht nicht die typische Route gehen und sagen, wir machen nur B2B-Themen oder SaaS-Themen im Speziellen, die predictable sind, sondern wir glauben noch daran, dass es Category-Defining Companies gibt, die super groß werden können und auch vielleicht das Konsumentenverhalten nachträglich oder nachhaltig ändern können und da eben positiven Impact vielleicht auch auf die Gesellschaft haben. Und ich denke dass sehe ich uns eher auch als Co-Investoren, also da sehe ich eher finde ich eher positiv, klar kann es mal sein, aber bei einem Formal Skin beispielsweise sind wir auch sehr happy, zusammen investiert zu sein, weil ich glaube, Benni, du auch. Aber das fand ich spannend und ich glaube, auf zweiter oder der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, den, glaube ich, Levin angesprochen hatte, da sprach er von der Daseinsberechtigung sowohl aus meiner Sicht auf Gründerseite, aber auch eben auf LP-Seite. Und das ist definitiv ein Thema, was ich auch super spannend finde und das mich auch definitiv umtreibt. Und ich glaube, immer wichtiger für uns VCs wird, dass wir uns da gewissermaßen schärfen in dem Profil, was wir haben. Weil ja, auf der einen Seite ist, glaube ich, sehr viel Markt da, sehr viel Geld im Markt und viele Fonds raisen Geld. Aber ich denke trotzdem, dass man immer genauer sein muss in dem, was man eigentlich für eine Value Proposition hat und wer man ist. Also das Nummer eins auf LP-Seite. Aber dann eben auch, wenn man jetzt, und das ist der wichtigere Punkt, vielleicht auch auf Gründerseite schaut, dass der Markt einfach auch dort kompetitiver wird und man sich immer mehr die Frage stellen muss, was bringt man eben mit? Und das ist eine Frage, die ich mir eben auch immer wieder stelle. Also sowohl persönlich als auch aus Fondssicht eben, wo ist mein Value-Add, ist es mein Netzwerk, ist es meine Erfahrung aus meinen vorherigen Jobs, was ist es letztendlich, was ich mitbringen kann. Und das fand ich nochmal ganz wichtig und ganz interessant, weil ich glaube, dass die jetzige kompetitive Markt gewissermaßen Fonds dazu bewegt, sich da noch klarer mit zu beschäftigen und gegebenenfalls auch fokussierter zu werden.
Also würdest du sagen, das ist deine Beobachtung, dass das der Druck vom Markt jetzt quasi ist, sich da nochmal ein klareres Profil zu schaffen? Denn weil das habe ich in der Vergangenheit schon immer vermisst. Es gibt ja sehr viele Unternehmen, also sehr viele Fonds, die ja, was sind opportunistisch durch die Gegend gehen, ne? Und aber sagen, wie, was nicht bei drei auf den Bäumen ist oder ne, wie auch immer. Also das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber das, man hatte so ein bisschen die Sektorenexpertise irgendwie vermisst, würde ich sagen. Und das würdest du jetzt hier sagen, das ist quasi, das bildet sich jetzt heraus, ja?
Ja, also wenn du mich fragst schon, ich bin fairerweise natürlich auch erst in Anführungszeichen 1,5 Jahre im Markt. Das heißt, ich kenne natürlich auch nur einen gewissen Teil, aber zumindest das, was ich jetzt beobachten kann, für zumindest bei mir zur Meinung, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht, dass man ein Generalist ist, auch wenn das irgendwo schön und nett ist, wenn man irgendwie sich nicht eingrenzen will, und ich sehe das selber bei mir, ich sehe so viele spannende Themen, dann zu sagen, das ist jetzt aber irgendwie gar nicht meine Fokussierung, ist nicht leicht, aber ich glaube, in einem Markt, wo man schneller entscheiden muss und wo es eben viele Fonds gibt, die das tun, wird es einfach wahnsinnig schwer. Also man muss schneller Entscheidungen treffen. Das bedeutet einfach, ich muss besser vorbereitet sein. Das kann ich aus meiner Sicht mit den Kapazitäten, die ich habe, eigentlich nur dann, wenn ich sage, ich fokussiere mich auf bestimmte Spaces, ich bin hypothesengetrieben, gucke mir die genauer an und kann dann eben bewusster eine Entscheidung treffen, als eben zu sagen, ich gucke mir einfach alles an, aber habe eigentlich, wenn ich in einen Call gehe mit einem Gründer, dann relativ oberflächliche Einschätzungen, und die Konversation, die man führen kann, ist eine ganz andere. Also insofern glaube ich, ist es etwas, was kommen wird und vielleicht auch eine Chance ist, sich einfach tiefergehend mit Themen auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ist das auch, glaube ich, was ganz Spannendes.
Also finde ich interessant, dass du das so siehst und vor allem auch in dem Kontext hier erwähnst, weil ich hatte jetzt nur mal ich glaube, wir haben ähnliche Artikel gelesen, da habe ich gelesen, wo Hardcore dieses Jahr schon investiert hat. Und das kam mir schon relativ beliebig vor, so von außen. Da habe ich gesehen, eine App für Migranten aus dem Banking-Bereich, ein Gesundheitsunternehmen, Omo Health, und dann Roadsurfer, die hatten wir sogar auch hier im Podcast schon mal, das war auch spannend. Aber was mich am meisten irritiert hat, ist Gurmi, heißen die. Das ist ein Unternehmen, das im Labor gezüchtete Stopfleber produziert. Und du siehst schon, ich versuche gerade den roten Faden zu finden zwischen diesen vier Unternehmen, weil das gelingt mir jetzt nicht so richtig.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, am Ende des Tages sind es dann doch alles Themen, die den Konsumenten direkt ansprechen. Aber in der Tat kann man natürlich auch argumentieren, wenn du jetzt gerade die Stopfleber da ansprichst. Theoretisch kannst du natürlich sagen, okay, da kann man eigentlich schon einen ganzen Food-Tech-Fonds, also da, alleine der Space ist wahrscheinlich schon ausreichend. Da gibt es ja auch viele, die sich nur diese Themen anschauen, um das abzugrenzen. Ich meine, man kann vielleicht argumentieren, dass man damit anfängt, dass es einfach innerhalb des Teams eben Spezialisierung gibt und dass man dann als Consumer-Fonds sich vielleicht dann eben tatsächlich nur B2C-Themen anschaut. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass man eben persönliche, verschiedene Menschen innerhalb des Fonds auch vielleicht hat, die sich eben tiefer gehen, einige Themen anschaut. Und ja, vielleicht ist dann die zweite Stufe davon, dass ein Fonds dann eben auch wirklich nur noch dann gezielt nur Food macht oder dann eben nur Digital Health. Aber ja, da hätte ich jetzt noch keine finale Einschätzung.
Wir wollten ja eigentlich auch nur ganz kurz über Hardcore sprechen. Ja. Aber jetzt habe ich trotzdem noch eine letzte Frage dazu, weil ich die auch spannend fand. Und zwar, die haben ja diesen Opportunity Fund mitgegründet oder quasi mit, also parallel mitfinanziert. Und der ist nur 50 Millionen Dollar groß. Ist das, weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ist das so eine typische Größe? Weil das kam mir eigentlich viel zu klein vor, weil Opportunity Funds nach meinem Verständnis ist ja Geld, das man in späteren Runden nochmal mitgehen möchte. Und dafür bräuchte man ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal das Volumen des gesamten Fonds anguckt, also die sagen ja, sie investieren so im Schnitt 2 Millionen, das heißt, und 25 Unternehmen möchten sie finanzieren, das sind 50 Millionen, bleiben noch 150 übrig. Und dann nochmal 50 zur Seite zu legen für später, klingt mir jetzt nicht so viel. Da können Sie ja nur ein, zwei Investments machen, ne?
Also das ist eine gute Frage, und ich glaube, da bin ich vielleicht auch nicht der perfekte Ansprechpartner. Zumindest von dem, was ich jetzt so aus meinem Umkreis höre, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. In dem Fall gehe ich mal davon aus, dass vielleicht das auch so eine Art SPV ist von einzelnen LPs, die da eben, ich glaube, das hat er auch im Artikel genannt, nochmal ein anderes Risk-Reward-Profil gut finden. Und ja, grundsätzlich kann man den sicherlich größer machen, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht weitere Kapazitäten wieder für notwendig wären, und vielleicht war da der Appetit auf LP-Seite noch relativ begrenzt, das weiß ich nicht. Aber ein weiterer Punkt, den ich da auch nochmal ganz spannend fand, der ist mir gerade noch entfallen, was ich super cool finde, dass Hardcore da jetzt auch, glaube ich, 25 Gründer nochmal in den eigenen, aus dem eigenen Fonds mit aufgenommen hat. So ein bisschen, glaube ich, wie Visionaries das auch macht. Und das kann auch, glaube ich, nochmal ein ganz cooler Value-Add für die Gründer sein, dass du dann einfach noch stärker eingebunden bist und vielleicht da auch die Incentivierung nochmal hörst, sich da einzubringen. Also fand ich nochmal einen ganz coolen Ansatz auf jeden Fall
zusätzlich. Total, hatte ich mir auch rausgeschrieben, hätte ich jetzt eben quasi zum Schluss noch angesprochen, weil das sieht man auch nicht alle Tage, von daher wirklich ein cooles Thema.
Genau.
Lass uns mal mit Blick auf die Uhr zum nächsten Thema gehen. Wir möchten nochmal sprechen über Sorare, denn da gab es ja, glaube ich, größte Series B in Europa, ne?
Ja, auf jeden Fall gigantisch. Ich fand es auch wahnsinnig spannend, vor allem, weil das jetzt ja alles so gefühlt Schlag auf Schlag kam. Ihr hattet das ja auch, glaube ich, im Podcast neulich schon mit Enrico. Insofern, ich glaube, ich kann es gerne mal vielleicht ganz kurz vorstellen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber dann auch kann ich, wie gesagt, auch super gerne nochmal meine Gedanken dazu teilen, warum ich finde, dass es super spannend ist und auch ein Riesenmarkt und irgendwie vielleicht auch die Möglichkeiten, die dahinter stecken, nochmal vielleicht so aufweisen. Soll ich es mal kurz umreißen?
Total gerne, ja, bitte.
Okay, ja, gerne. Also genau, Sorare kennen ja dann wahrscheinlich alle Hörer mittlerweile, spätestens heute im Zweifel, wo die Nachricht kam, dass eben nochmal 680 Millionen US-Dollar geraced wurden auf einer 4,3 Milliarden Valuation. Genau, und unter anderem eben Softbank reingegangen ist im Vision Fund und meines Wissens auch eben, ich glaube, zu lesen war auch Atomico und ich muss gerade selber nochmal gucken, um mich zu erinnern. Atomico Felix Capital ist auch reingegangen, Bessemer und die vorherigen Investoren, die sind ja auch nicht gerade von der Hand zu weisen, wie beispielsweise Excel, Benchmark. Ich glaube, in der Seed ist schon Headline reingegangen. Da nochmal auch vielleicht Congrats an Dominik Wilhelm, der da, glaube ich, auch federführend war. Und super. Und dann in der Pre-Seed auch nochmal, genau, Seedcamp Kima und Chris Hitchin, glaube ich, mit Inventures. Also echt coole Entwicklung, super spannend. Was macht eigentlich Sorare? Also was ist das eigentlich, was sie da bauen, was alle so spannend finden? Also letztendlich ist das eine NFT-basierte Fantasy-Football-Plattform, auf der man eigentlich digitale Sammelkarten handeln kann. Die meisten kennen das wahrscheinlich von Panini-Karten früher. Ich habe da eher mit irgendwie Diddle-Maus-Blättern getauscht, aber die waren nicht wirklich unique. Aber die Leute kennen es auf jeden Fall. Leute finden es spannend, Sachen auszutauschen, gerade im Sportbereich eben. Und zusätzlich zu diesem Handeln kann man dann eben auch gleichzeitig scouten und verhandeln, Teams zusammenstellen dementsprechend ist da auch so eine Art oder so eine gewisse Gamification-Komponente mit drin. Und da gibt es eben diese Sammelkarten, drei Kategorien hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon genannt. Rare gibt es 100 von, Super Rare 10 und Unique eine pro Saison. Und das Ganze ist dann eben Ethereum Blockchain basiert und vom Businessmodell jedes Jahr oder beziehungsweise jede Saison werden da eben neue Karten released. Die können bei einem Euro anfangen, aber da gibt es immer wahnsinnig teure Karten, wenn man sich Cristiano Ronaldo anschaut. Da ist, glaube ich, eine Karte für 245.000 Euro rausgegangen. Also absolut wahnsinnig. Und pro Saison werden da, glaube ich, 1.111 neue Karten gelauncht, eben pro Fußballspieler. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz lukrativ, wenn man sich die Marge anschaut. 90% geht da in der Regel an Sorare. Und ich glaube, der Rest geht an die Vereine, an die dann eben wiederum Lizenzgebühren gezahlt werden. Und wenn man sich die Traction anschaut, haben die sich eben auch anscheinend wahnsinnig entwickelt von Q2 2021, beziehungsweise von Q2 20 bis 21 haben sie anscheinend, ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf User bezieht, müsst ihr mal nachschauen, 51% gesteigert und liegen jetzt bei 600.000 registrierten Usern, von denen 150 auch monatlich aktiv sind. Und ich glaube insbesondere dieser Gamification-Aspekt, dass du eben nicht nur Karten kaufst, sondern dann eben auch Preise gewinnen kannst, Teams aufsetzen kannst und eben diesen Gamification-Element, das vorhanden ist, ist da auch nochmal die Engagement-Rate deutlich höher, als wenn es nur darum gehen würde, eine Karte zu kaufen. Und haben jetzt, glaube ich, sind aktiv in 160 Ländern, konnten da in diesem Jahr schon 130 Millionen US-Dollar umsetzen, also auch Wahnsinn, in welcher kurzen Zeit, ich glaube 3 Jahre hat es jetzt gedauert, oder seit sie gelauncht haben, was sie da umsetzen und markttechnisch ist, glaube ich, relativ fragmentiert, aber mit UK, Deutschland und Frankreich wahrscheinlich die größten Länder und haben es da geschafft, auch schon 180 Clubs auf die Plattform zu bringen, unter anderem eben auf Juventus, Bayern München und Real Madrid Und genau, dementsprechend glaube ich, ist das Modell relativ klar. Und viele Leser denken sich jetzt, nicht Leser, aber Hörer oder auch Leser von den Artikeln denken sich auch wahrscheinlich, wie kommt der zu so einer großen Runde? Was ist eigentlich so, ja, was ist das denn eigentlich? Sind das nicht eigentlich nur Panini-Karten? Aber ich glaube, wenn man sich dann auf der einen Seite den Markt genauer anschaut, sieht man, dass, glaube ich, allein dieses Trading-Card-Business riesig ist, gerade auch in Amerika, wenn man sich irgendwie die NFL-Karten anschaut oder eben allein schon den Panini-Markt, die machen schon, weiß ich nicht, einige Millionen EBIT, glaube ich, jedes Jahr. Und auch dieser Trading-Card-Markt ist eben einige Milliarden groß, dann hat man, glaube ich, ein bisschen Fantasie, was das schon mal ist. Also der Markt ist gigantisch, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat eben die Plattform wahnsinnig viel Potenzial noch zu wachsen. Also auf der einen Seite, klar, hat man jetzt die Monetarisierung über die Karten, also den Launch von den Karten, aber ich glaube, zwei weitere Elemente, die noch ganz spannend sein könnten, ist auf der einen Seite eben diese Gamified Experience, wo so ein gewisser Netzwerkeffekt auch eben passiert. Ne? Also du hast eben eine Plattform, wo jetzt Sports Assets gelauncht werden, also Sorare gibt die eben aus, und wenn das dann eben auch die Plattform ist, die Spieler oder beziehungsweise Nutzer spannend finden, dann bauen darauf natürlich auch andere wie Game Developer etc. zusätzlich nochmal Anwendungen drauf auf. Und das kann man sich dann so ein bisschen wie so ein Flywheel vorstellen, dass es so eine Art Ökosystem wird. Und ja, deswegen glaube ich nochmal ein ganz spannender Aspekt, den ich mit einbringen wollte. Und genau, also noch einen zweiten vielleicht. Ich sehe schon, du hast bestimmt eine Frage.
Ja, alles cool. Ich höre mir das aber, ich finde das super spannend. Ich bin fasziniert von diesem Modell, muss ich sagen. Ja.
Ich auch, absolut. Also ich finde es auch total cool. Und ich hatte dir auch, glaube ich, vor dem Podcast schon gesagt, wir hätten auch wahnsinnig gerne mit dir gesprochen, aber hatten genau wie viele andere Fonds Schwierigkeiten, überhaupt einen Call zu bekommen. Der fand leider gar nicht statt. Aber umso faszinierter bin ich von dem wahnsinnigen Wachstum und eben auch von diesen wahnsinnig großen Runden. Und genau, also den zweiten Punkt, den ich vielleicht noch anmerken wollte, und dann ja, können wir vielleicht auch beide nochmal spekulieren, was vielleicht auch so die Fragezeichen hinter dem Modell sind. Also ich glaube, diese Financialization von NFTs ist dann vielleicht auch nochmal dieser andere Aspekt, der nochmal ganz neue Möglichkeiten einem erbringt. Also dadurch, dass dann die Assets eben tradable sind, ist es eben auch möglich, dass man damit eben ja noch ein ganz anderes Ökosystem quasi schafft. Beispielsweise gibt es, glaube ich, Fonds, die mittlerweile irgendwelche so Rare-Karten eben besitzen und die dann die Karten wiederum ausleihen und Spielern die Karten ausleihen und Spieler somit Geld verdienen können. Und somit wird das sozusagen ein Productive Asset. Ich glaube, da ist nochmal die Fantasie ganz groß, wenn man überlegt, was damit passieren kann. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da viele Punkte, die dafür sprechen, dass vielleicht auch The Rare da erst irgendwie ganz am Anfang steht. Ich glaube, klar, Expansion steht auch auf der Agenda, gerade mit Amerika. Da gibt es ja noch viele andere Ligen. Gibt es natürlich auch schon einige Ventures vielleicht und Competitor. Aber klar, also sowohl geografisch als auch eben in verschiedene Sportarten zu gehen, ist, glaube ich, spannend. Und deswegen ist bestimmt auch das Investment ziemlich wichtig, weil natürlich damit einhergehend auch Lizenzgebühren gehen, die gekauft werden müssen. Und da sicherlich auch eben Wettbewerb aufkommt, wo man natürlich auch gerne der Erste wäre, der noch die Lizenz erhält, um da eine relevante Plattform zu bauen.
Also zu dem Thema Wachstum, ne? Ich habe nochmal bei Crunchbase parallel geguckt. Die erste richtige Finanzierungsrunde, also die Seed-Runde, war im Juli 2020.
Ja.
Crazy. Das muss man sich auch mal reinfahren. Ne? Und das waren 10 Millionen und dann gab es eine Runde Februar 2021. Das war die Series A. Da haben sie dann die, ich glaube, 59 Millionen eingesammelt. Und jetzt diese Runde. Also mit welcher Geschwindigkeit die auch immer größere Bewertungen und immer größere Runden drehen. Vor allem das jetzt ist ja eine Monsterrunde. Das hat man ja, glaube ich, also noch nie gesehen in so einem frühen Stadion. Ist das jetzt für dich noch High Risk?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es schon noch Fragezeichen aus meiner Sicht. Also klar, Regulatorik weiß man nie genau, was passiert. Da bin ich jetzt kein Experte für, aber das ist, glaube ich, immer noch etwas, was offen steht. Und klar, ist immer das Risiko da, dass das jetzt ein gewisser Hype ist, dass es nicht nachhaltig ist. Viele von den Nutzern, könnte ich mir vorstellen, verstehen auch noch gar nicht so wirklich, was NFTs sind. Das ist ja auch ein komplexes Thema. Also insofern, ja, also ich glaube, so Gott gegeben, ich meine, ich glaube, der größte Punkt wäre wahrscheinlich die Regulatorik, aber ansonsten dass das anhält, mein Gefühl sagt mir, dass das die Zukunft schon irgendwo ist, ne? Aber risikolos ist es sicherlich nicht.
Ja, also Stichwort Regulatorik, das hatte ich mit Enrico auch nicht abschließend gelöst. Wir haben versucht, so einzuordnen oder zu differenzieren. Ist das jetzt eher Gaming oder ist das eher Glücksspiel?
Gute Frage, kann ich, glaube ich, keine gute Antwort auf geben. Die müssen wir, glaube ich, streichen.
Ja, nee, aber was heißt streichen? Also ich glaube, das ist hinterher wirklich, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die wirklich super spannend ist, ne? Weil wenn du sagst Regulatorik, weil Glücksspiel generell ist ja maximal reguliert, zumindest mein Verständnis. Da gibt's, also absolut, bin ich jetzt nicht im Detail drin. Aber wenn es in der Ecke geparkt würde, und ich kann mir vorstellen, dass das passiert, weil hier, also ich meine, da, wo Menschen Geld gewinnen, gibt es andere Menschen, die Geld verlieren, ne?
Ja, das stimmt. Deswegen ist das aus meiner Sicht das größte Fragezeichen. Und dementsprechend ist das natürlich schon eine große Runde dafür, dass eigentlich noch so ein grundlegendes Risiko existiert, ne?
Und das Thema NFT, höre ich aber raus, da seid ihr der Überzeugung oder du, das ist ein Thema, das bleiben wird, ja?
Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Also ich glaube, wir als Fonds haben uns noch nicht tiefgehend genug damit beschäftigt, dass wir jetzt Investments direkt tätigen würden, weil es einfach komplex ist, weil es ein ganz neues Spielfeld irgendwo ist. Aber ich glaube, wegignorieren kann man es nicht, wenn man sich überlegt, was es für Möglichkeiten eben da gibt und was das alles an Potenzial birgt, ist es definitiv etwas, womit man sich beschäftigen muss, aber definitiv auch sich reingraben muss, denn ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Ventures in dem Bereich eine klare Meinung zu haben und zu investieren, da muss man sich schon, wie gesagt, wirklich detailliert mit auseinandersetzen. Und das kommt auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt, den ich vorhin meinte, wenn es um Spezialisierung von Fonds gibt. Ich glaube, da kannst du einfach kein Generalist sein, sondern da musst du dich richtig eingraben.
Also wo ich mich immer schwer mit tue, weil wir sehen ja jetzt relativ viele NFTs, die irgendwie so gefühlt auch so, man redet ja mal von dem Minting und so weiter, ne? Da wo relativ sinnlose Dinge entstehen, den man dann versucht, einen virtuellen Wert zu münzen, in der Hoffnung, dass man irgendwie nicht der Letzte in der Kette ist, ja, wenn der Wert irgendwann wieder verschwindet. Und also klar, es gibt Menschen, die sammeln Briefmarken, es gibt Menschen, die sammeln irgendwie Panini-Bilder und da kann man immer sagen, die geben dafür viel Geld aus. Aber dass das jetzt eben so in die Hunderttausende oder Millionen geht bei virtuellen Gütern, komme ich persönlich nicht so mit klar. Aber das mag jetzt wirklich auch an mir liegen. Vielleicht bin ich da schon die falsche Generation und wir reden hier tatsächlich über die Zukunft und die Dinge drehen sich gerade total, ne?
Ja, klar. Ich meine, das ist auch eine Diskussion, die wir auch führen. Wir haben uns auch gerade, ich sag mal, einiges im Fractional Ownership-Bereich angeschaut, wo du dann auch nochmal argumentieren kannst irgendwo. Das sind ja auch Güter, die dir nicht gehören, die du nicht mal zu Hause hast. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt ja auch Fractionalization of NFTs. Das ist dann ja nochmal weiter weg sozusagen. Aber wenn man sich da teilweise Zahlen anschaut, irgendwo scheint es einen Markt zu geben, aber klar, Fragezeichen bestehen bei mir auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man da vielleicht auch mehr auf die Anwendungsfälle schauen und jetzt nicht daran denken, ist das irgendwie oder kaufe ich mir jetzt ein Art Piece, sondern mehr denken, was kann ich eigentlich mit der Technologie machen? Und das wird, glaube ich, das hat er auch Enrico schon angesprochen, einige oder sehr viele, sehr viel Potenzial.
Also ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe, das ist jetzt auch, glaube ich, ungefähr ein Jahr her. Wahrscheinlich war es, als der Christian Miele im OMR-Podcast war. Und da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ich komme damit nicht klar. Aber ne, jetzt hat es nochmal so eine ganz andere Skala erreicht. Also man muss es schon ernst nehmen. Und ich habe mich da mal angemeldet, habe mir das mal von innen angeguckt. Das ist schon alles faszinierend, aber ja, also wir behalten es mal im Blick, wo die in einem Jahr stehen. Ich kann es echt nicht sagen. Da bin ich sehr gespannt, ja.
Ich bin auch super gespannt.
Du, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja noch ein drittes Thema. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt noch kurz, weil das ist ja, wir ganz sind schon weit über die Zeit, aber das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, ja.
Ja, sehr gern. Das können wir auch sehr schnell machen. Genau, AirUp kennst du ja anscheinend auch oder vermutlich auch. Was ist AirUp? Kann ich kurz beschreiben und dann vielleicht auch die Punkte, die mir dazu einfallen. Also AirUp hat in erster Linie erstmal eine 40-Millionen-Euro-Runde geclosed. Erstmal da Gratulation, das ist ja super, das freut mich. Ist natürlich ein Consumer-Thema. Dementsprechend auch ein Unternehmen, was wir uns angeschaut haben. Ein Space, den wir auch spannend finden. Also gerade wenn man nach Alternativen schaut, was Getränke angeht, ist AirUp, glaube ich, eine ganz coole Alternative. Was macht AirUp? Also AirUp entwickelt letztendlich Flaschen, die Geschmack vortäuschen. Das heißt, wir haben vorne so austauschbare Aromakapseln am Mundstück. Und der Duft strömt dann beim Trinken in die Nase und das Gehirn denkt, das Wasser hat Geschmack, obwohl man eigentlich nur Wasser zu sich nimmt und diese Pots eigentlich nur Geruch ausströmen. Also eigentlich recht clever gemacht. Und ich vermute auch mal, wenn man sich die Runde anschaut, dass da die Traction sehr gut ist und da sich einiges getan hat in den letzten Monaten. Genau, und sind auch, glaube ich, seit Anfang des Jahres auf 170 Mitarbeiter gewachsen. Also da schon recht solide, haben über 1 Million Flaschen verkauft und haben natürlich auch ein ganz spannendes Businessmodell. Auf der einen Seite haben sie da eben die einmaligen Flaschen, die man kauft, wo man dann eben diese sogenannten Pots draufsetzt. Vom System ziemlich ähnlich wie so ein Nespresso. Also man kauft ein initiales Paket. Natürlich ist das initiale Paket jetzt nicht so teuer wie eine Nespresso-Maschine, aber glaube ich, ähnlicherweise kauft man sich dann eben diese Pots, wie man dann eben eine Nespresso-Kapsel kauft und hat dann eben den Geschmack und die wechselt man dann eben wieder aus. Und das ist natürlich sehr gut vereinbar mit einem Abo-Modell. Was immer ganz, ganz, ganz schön ist. Und genau, also man kann sich vorstellen, dass eine Kapsel dafür 5 Liter reicht, aber gleichzeitig vielleicht auch direkt so eine kleine Downside, dementsprechend natürlich auch Plastikmüll entsteht und das eben auch nicht zu knapp. Und genau, das vielleicht auch so als eine der Punkte, die ich vielleicht auch als Fragezeichen dann später noch adressieren würde. Und genau, sind so ein typisches und B2C-Unternehmen, beziehungsweise wollen sehr viel über ihren eigenen Store verkaufen, sind aber, glaube ich, auch auf Amazon vorhanden und auch im Retail und hatten auch, glaube ich, ganz ambitionierte Pläne, bei wie vielen Points of Sales sie eigentlich sein wollen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, was sie da letztendlich gemacht haben. Und ja, haben namhafte Investoren eigentlich an Bord. Wie gesagt, jetzt gerade 40 Millionen Euro geraced, darunter eben PepsiCo, was sehr spannend ist. Kann man sich natürlich auch fragen, warum machen die das? Da komme ich vielleicht auch noch gleich drauf. Zu Five Seasons, die auch ein Investor sind, die sehr gerne Food-Themen machen und Ipmedia. Und genau, die hatten schon, ich glaube, im November 2020, also vor knapp einem Jahr, 18 Millionen gemacht und sind jetzt nochmal mit 40 Millionen on top reingegangen. Und genau, ich glaube, frühere Investoren sind dann noch Frank Thelen, Ralf Dümmel. Die Runde liegt dann, glaube ich, in 2019. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, ein spannendes Thema. Ich glaube, es ist ein Milliardenmarkt, wenn man sich den Wassermarkt so gesehen anschaut. Ich glaube, da gibt es jetzt viele Unternehmen, die gerade Alternativen da suchen, um eben Wasser schmackhaft zu machen. Also unter anderem Waterdrops, wo man eben so eine Art Brausetabletten ins Wasser legt und die dann eben aufgenommen werden oder Drops aus, ich glaube, der Schweiz. Da gibt es einige, die, glaube ich, da ganz, ganz spannende Lösungen haben. Ich glaube, bei AirUp ist so mein Fragezeichen so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Das hatte ich eben schon angesprochen. Da ist schon eine Menge Plastikmüll eben vorhanden und ich glaube, das ist ein Thema, was da sicherlich auf der Agenda bei denen auch ganz oben steht, weil sie sich da, glaube ich, auch als nachhaltiges Unternehmen verkaufen wollen. Ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man da auch transparent ist. Und in dem Fall, glaube ich, produzieren sie da auch noch teilweise in China. Das müssen sie, glaube ich, angehen. Und das wäre aber definitiv einer der Punkte, wo ich auch sagen würde, okay, auf der einen Seite hat man natürlich weniger Wasser im Transport, aber dennoch, glaube ich, haben die da so ein paar Punkte noch, die immer wichtiger werden, gerade in der Zeit, in der Konsumenten einfach wirklich viel, viel Wissen haben und viel Wissen auch transparent online nachschauen können. Und genau, und der andere Faktor ist natürlich, den sich jeder Investor, glaube ich, auch stellt. Also vielleicht zwei Faktoren da. Nummer eins, ist es irgendwo ja ein Hardware-Thema? Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es irgendwie wirklich High-Tech oder ist es Low-Tech? Und da einhergeht natürlich auch so ein bisschen, wie defensible ist das eigentlich, ne? Also klar, auf der einen Seite kannst du das mit Patenten schützen, das ist aber dann eben teilweise auch eben sehr länderspezifisch und ja, oft geht das eben dann auch mit Reverse Engineering, dass man es dann doch irgendwie hinbekommt. Und dementsprechend muss man damit auch vielleicht als Investor rechnen, dass das gegebenenfalls so eine Art Marketing- und Branding-Game wird, wenn es eben weitere Anbieter gibt, die es meines Wissens auch zumindest in Amerika schon gibt. Und ja, das ist, glaube ich, so eine Überlegung, die ich im Hinterkopf hätte. Und ja, der andere Faktor, ich glaube, wenn wir uns so Investments anschauen, schauen wir dann auch immer so auf den Aspekt, ist das eine richtige D2C-Brand? Also wo werden die Umsätze erwirtschaftet? Ist es dann doch irgendwie ein Produkt, was ich wirklich im Store bei den Online kaufe, was ich mir gut vorstellen könnte, weil ich glaube, dieses Abo-Modell da sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite, könnte ich mir auch vorstellen, dass da Retail doch sehr relevant sein wird, weil vielleicht der initiale Gedanke bei mir wo kaufe ich mein Wasser oder wo kaufe ich meine Getränke, dann doch irgendwie im Supermarkt angesiedelt ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch manchmal, wir haben auch oft diese Diskussion, sind Umsätze jetzt mehr wert, wenn sie direkt sind, weil ich dann bessere Insights habe, oder sind Umsätze eigentlich irrelevant, ob die im Retail passieren oder online? Ich meine, wenn man sich Oatly anschaut, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo Umsätze, glaube ich, ausschließlich im Retail passieren oder vielleicht noch B2B, aber definitiv nicht D2C, und das auch eine wahnsinnig erfolgreiche und auch wertvolle Firma ist. Und genau, das wäre vielleicht noch eine andere Frage. Und ja, warum ist Pepsi da jetzt reingegangen? Ich vermute mal, dass Pepsi da auch auf der Suche nach neuen Zielgruppen ist und auch auf der Suche nach direkten Kundenkanälen ist. Das ist ja oft der Fall, wenn man sich jetzt Henkel anschaut, die da im Beauty-Bereich eben nach D2C-Brands schaut, sucht dann PepsiCo vielleicht auch nach innovativen Lösungen, die vielleicht auch eine starke direkte Kundenbindung eben hat. Aber ich glaube, auch da vielleicht auch so ein Question-Mark, was für ein Multiple kann man da letztendlich vielleicht auch generieren. Das muss man da sicherlich in Runden auch einpreisen, weil die da auch meistens jetzt nicht gerade ein SaaS-Multiple erzielen. Also das wäre noch so eine andere Überlegung von mir. Aber grundsätzlich freue ich mich für das Team. Wie gesagt, großer Markt. Und ich glaube, sie hatten jetzt auch gerade, wurden sie zu einer der stärksten deutschen Startup-Marken gewählt, wenn nicht sogar Platz 1.
Also ich glaube, Platz 1, genau. Fall,
ja, sogar also ja. Platz 1. Also da haben sie auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
Also der Wassermarkt ist wirklich, ich hatte auch mal den Moritz Waldstein, heißt er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Mitte Berlin im Podcast hier. Die bauen ja so, also quasi eine riesengroße Hardware, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, aber der spricht auch von einem wirklich einem der größten Märkte überhaupt weltweit, wenn er vom Wassermarkt spricht. Und jetzt hier, wenn du sagst, ein Espresso-Modell, das muss ja eigentlich erstmal jedem Direct-to-Consumer-Investor, da müssen ja die Augen leuchten, ne? Weil ich glaube, oder? Das ist ja immer so, ne? Ja. Früher auch das Druckermodell und so weiter, ne? Dass man irgendwie sagt, man hat eine Hardware einmal günstig verkauft und danach verkauft man quasi die Patronen teuer. Also für aus Investorenseite ist das doch toll, oder?
Ja, also das sind natürlich Themen, also vom Business-Modell ist das natürlich deutlich spannender, als wenn du One-Off-Purchase hast, wo du hohe Kundenakquisitionskosten hast, aber sich das auf Dauer nicht rentiert. Also ähnliche Modelle kannst du ja irgendwie auch bei Razorblades finden oder auch bei einem Everdrop. Also eigentlich überall da, wo du auch vielleicht Produkte hast, die in einer relativ vorhersehbaren Abfolge oder Frequenz eben geordert werden und du da oder Kunden auch eben gut einloggen kannst und dementsprechend auch das Gegenstück von SaaS fees einigermaßen überschaubare Umsätze eben im Monat hast. Und klar, dementsprechend, das ist bestimmt das eins der interessanteren Aspekte des Modells, ja.
Sie haben kein Abo-Modell, habe ich gesehen. Also ich war mal auf der Seite.
Haben Sie nicht?
Ja, zumindest nicht, dass ich es gefunden hätte. Vielleicht kann man dann im Checkout oder so sagen, ich möchte es öfter bestellen und bekommt dann irgendwie, keine Ahnung, Rabatt. Aber jetzt so rein zu sagen, ich habe meine 3, 4, 5 Lieblingssorten und bestelle die dann quasi im Monatstakt. Weil darauf, ich meine, das wäre ja quasi das Optimum, dass du halt die Leute dazu bringst, wirklich so in den Automatismus zu kommen.
Absolut. Ja. Das dachte ich ja. Zumindest habe ich es mir nur gewünscht.
Ach so, ja, nee, vielleicht habe ich es auch nur einfach nicht gefunden. Es ist vielleicht irgendwo versteckt, aber ist mir zumindest dann entgangen.
Aber
das Modell finde ich an sich erstmal spannend, aber du hast mit dem Plastik das Gleiche. Ich habe mir, als ich den Geschäftsführer und Gründer von Waterdrop hier im Podcast hatte, habe ich mir auch danach ein Waterdrop-Set bestellt, habe das mal getestet. Ich muss so Sachen immer ausprobieren, ja. Und da hat mich das genauso gestört, dass die Sachen dann hinterher, du hast so kleine Pastillen letztendlich, ne, so Mini-Würfelchen,
genau,
die alle einzeln verpackt sind mit Aluminium und Plastik. Und das fand ich dann irgendwie, also wenn du auf der einen Seite im Podcast erzählst, es geht um Nachhaltigkeit, und dann kommt halt doch irgendwie so ein handwerklicher Fehler oder so ein Schönheitsfehler, sagen wir mal vielleicht, ja. Das passt mir dann nicht, und dann ist es hier vielleicht auch noch das Gleiche, aber man kann es ja korrigieren. Da, also die Grundidee, dass Menschen mehr Wasser trinken, wenn es ihnen schmeckt, ist, glaube ich, machen wir einen Haken dran, das ist, glaube ich, auch eine tolle Mission, ne?
Ja, absolut. Und ich bin genau bei dir. Wir versuchen auch immer alles aus. Und ich glaube, bei Arab hat uns auch etwas gestört, dass da eben auch sehr viel Plastikmüll nochmal in der ganzen Verpackung war. Und bei Waterdrops ist es dann eben auch nicht schön, wenn es dann vereinzelt ist. Aber genau, alles, was man ändern kann. Und ich glaube, Startups lernen alle dazu und sind, wie gesagt, alle nicht perfekt. Ich glaube, wichtig ist, dass man missionsgetrieben ist und weiß, wo man hin will. Und und da muss man eben auch Prioritäten setzen.
Du dann, also wie gesagt, wir sind schon weit, weit über die Zeit, aber ich finde es auch super spannend.
Ich rede
auch
zu viel.
Nee, da alles gut. Das ist ja auch toll, was du zu erzählen hast. Und wir lernen uns ja auch erst kennen. Also von daher ist es umso schöner, deine Gedanken hier zu hören. Aber sag doch mal vielleicht noch mal ganz kurz zu Pepsi Cola, wenn du sowas hörst, dass ein Stratege so früh reingeht, weil die waren ja, glaube ich, sogar bei der letzten Runde schon dabei, ne? Ist das gesund für ein Unternehmen? Weil letztendlich entsteht dadurch ja so ein bisschen ein Handicap, weil wenn man hinterher mal wirklich an den Markt geht und sagt, wer möchte hier eigentlich bieten, dann ist ja zum Beispiel sowas wie Coca-Cola oder vielleicht Danone oder so dann raus, ne?
Ja, absolut, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt und das ist auch ein Thema, was wir öfters mal hören, wenn wir Portfoliounternehmen haben, wo früh irgendwelche strategischen Interesse haben, versuchen wir auch ehrlich gesagt, das erstmal wegzuhalten, aus genau den Gründen, die du nennst. Deswegen bin ich auch etwas überrascht. Ich kenne das Setup jetzt nicht genau, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann eben andere abschreckt. Aber ja, genau, das kenne ich leider auch nicht. Aber klar, intuitiv würde ich genau dasselbe sagen wie du. Manchmal kann es natürlich auch, vielleicht das als Ergänzung noch, in verschiedenen Bereichen kann es auch dann teilweise vielleicht nochmal so ein Stempel des Approvals sein, wenn man weiß, dass dann vielleicht kein potenzielles Übernahmetarget wäre. Aber ich glaube, in der Regel ist es eher etwas, wo man vorsichtig sein sollte. Zumindest in früheren Phasen.
Ja, na, ich glaube, das Thema Supermarktlisting hast du ja gerade angesprochen. Ich glaube, da kann natürlich so eine starke Brand dann helfen, ne? Dass du plötzlich irgendwie vielleicht sogar die Vertriebskanäle von denen nutzt. Das haben wir ja umgekehrt jetzt gerade bei den ganzen Quick-Commerce-Anbietern, Gorillas oder Picknick, ne? Wo dann Edeka und Rewe und so weiter sich beteiligen. Das ist ja quasi der Sourcing-Teil, ja, um den es da geht. Und jetzt hier geht es vielleicht um den Distributionsteil. Also möglicherweise ist das ein Grund, aber wie gesagt, es wirkt erstmal so ein bisschen, als würde man sich die Bewertung hinten raus möglicherweise beim Exit dann irgendwann mal kaputt machen. Ne?
Ja, hätte ich auch Fragezeichen. Ein guter Punkt nochmal mit den verschiedenen strategischen Ad-Values, die teilweise schon bringen können, genau.
Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, dann letzter Punkt von mir noch, weil du sagst, ihr diskutiert immer, ob der Direct-to-Consumer-Umsatz oder der Supermarkt-Umsatz hinterher der spannendere ist. Ich hatte neulich auch den COO von Coro, das ist eine Online- Ja, kennst du, ne? Genau, also online, weiß nicht, Nachhaltigkeitsanbieter, also ich würde sagen von Drogerieanbietern oder Drogerieartikeln und Lebensmitteln. Und die sind ja eigentlich als Direct-to-Consumer-Marke gestartet und gehen jetzt aber auch in den Handel, ja. Und zwar mit dem Argument, dass sie durch die Sichtbarkeit im Handel, das ist quasi wie ein Werbekanal für die, um dort Visibilität zu bekommen, um dann aber trotzdem natürlich den Kunden perspektivisch, also dort sind auch andere Produkte verfügbar als auf der Webseite, um den Kunden dann immer auf die Webseite zu holen und dann irgendwie trotzdem zum weiß nicht, Direct-to-Consumer-Kanal zu locken.
Ne? Ja, absolut, sehen wir ganz genauso bei Everdrop. Da haben wir auch genau diesen Approach, wo wir sagen, also wir sind eine D2C-Brand, aber definitiv hilft Retail uns auch da gewissermaßen mehr Visibilität zu haben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist noch ein großer Teil vom gerade Household-Spend eben offline. Und dementsprechend ist es immer natürlich eine Waagschale. Kannibalisierst du dich oder findest du neue Kunden dadurch? Aber ich glaube, Retail ist gerade in den Kategorien extremst wichtig und kann sehr hilfreich sein. Und dementsprechend ist das nicht unbedingt ein No-Go, sondern wie gesagt, kann auch dazu führen, dass du irgendwo auch ein Brandbuilding hast.
Super. Du, jetzt war das, glaube ich, nicht nur das längste Debüt. Ich glaube, es war die längste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe im Bereich Investment und Exit. Aber es war super spannend, würde ich sagen. Ich frage jetzt einfach mal unhöflicherweise nicht, ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil es gibt wahrscheinlich noch ein paar Punkte. Ne? Aber
wir können Ewigkeiten quatschen.
Genau, das waren tolle Themen. Naja, und wir haben ja auch über euch noch ein bisschen gesprochen, das darf man nicht vergessen. Genau. Also von daher haben wir unser Learning fürs nächste Mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das wiederholen könnten.
Ja, super gerne und feel free to cut it short. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Im Namen von Katharina und mir vielleicht nochmal kurz Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Es war ein sehr ausführliches Gespräch, das ist uns beiden bewusst, aber es hat uns zum einen großen Spaß gemacht. Zum zweiten war es ja ein Debüt von Katharina. Deswegen auch dieser Anfangsteil, dieser erste Akkord, wo wir relativ ausführlich gesprochen haben über Vorwerk Ventures. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe, wir haben euch nicht überstrapaziert. Im Gegenteil, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die Themen waren super und von daher bin ich relativ sicher, wir werden Katharina demnächst öfters hier begrüßen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genauso freuen würde ich mich, wenn wir euch nachher wieder begrüßen dürfen, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.